Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Heinz Karre soll Präsident von Economy Suisse werden. Der Chef des Energiekonzerns Axpo ist fürs Amt des Wirtschaftsdachverbands nominiert. Schweizer Recht vor Völkerrecht. Die SVP möchte das in der Verfassung festhalten. Das bringe ihr international Nachteile, meint der Völkerrechtler.
Also grundsätzlich bedeutet eine solche Bestimmung in der Verfassung, dass die Schweiz zu einem unzuverlässigeren Partner wird.
Professor Oliver Dickelmann im Gespräch. Angespannte Ruhe in Kairo. Die Regierung kann sich nicht zum Räumen der Protestlager durchringen. Hat sie überhaupt einen Plan? Fragen nach Ägypten. Und No Future in Stavropol. Alte Russen fliehen vor neuen Kaukasien. Dazu die Reportage aus dem südwestlichsten Zipfel Russlands gegen Ende der Sendung. Ich höre Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der Countdown bei Economy Suisse lief. Bis Ende Monat wollte der Wirtschaftsdachverband einen neuen Präsidenten präsentieren. Einen, der den Verband neu positionieren kann. Jetzt hat er einen gefunden. Der Vorstandsausschuss schlägt den Chef des Stromkonzerns Axpo, Heinz Karrer, vor. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer hat kurz vor der Sendung mit Economy Suisse Vizepräsident Christoph Meder sprechen können und ihn gefragt, was Heinz Karrer für diese Aufgabe qualifiziere.
Der neue Präsident von Economy Suisse muss eine Persönlichkeit sein, die sich sowohl in der Politik wie auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft sehr gut auskennt, der positiv und verständlich kommunizieren kann und der mit dem Verbandswesen und generell den politischen Abläufen in der Schweiz bestens vertraut ist. Heinz Karrer erfüllt all diese Voraussetzungen und bringt zudem ausgiebige Führungs- und Organisationserfahrung mit. Er ist sich gewohnt, in den verschiedenen Wirtschaftszweigen sich zu bewegen und kennt die Szenerie sehr gut.
Also sehr viele Charakteristika, die Heinz Karrer prädestinieren zu einem solchen Job, aber offenbar war es ja nicht ganz einfach, ihn zu überreden oder zu überzeugen, dass er diese Funktion übernehmen soll. Wie haben Sie das geschafft?
Heinz Karrer hat die Anfrage mit großer Freude entgegengenommen, sich das sehr gut überlegt und hat jetzt sehr freudig und mit großem Enthusiasmus zugesagt. Wir mussten ihn nicht überreden. Er sieht in dieser Aufgabe eine Tätigkeit, die seinen Fähigkeiten sehr entgegenkommt. Wir sehen das genau gleich und daher ist das eine sehr willkommene Partnerschaft.
Was sind die ersten Aufgaben, die Karrer an die Hand nehmen muss, wenn er der neue Präsident von Economy Suisse ist?
Sie wissen, dass Economy Suisse sich einen Prozess der Repositionierung auferlegt hat, worin Eckpfeiler der Verbandspolitik, Eckpfeiler der Aktivitäten überprüft und neu positioniert werden sollen. Heinz Karrer wird als designierter Präsident dabei natürlich eine sehr zentrale Rolle spielen. Er wird auch bei der Auswahl des neuen Direktors mit dabei sein.
Economy Suisse Vizepräsident Christoph Meder war das, die Fragen gestellt hat Barbara Wittmer. Und jetzt hat Uli Zindl die Nachrichten des Tages.
Die SVP will die Bundesverfassung künftig über das Völkerrecht stellen. Sie plant eine Volksinitiative. In einem Positionspapier führt die SVP aus, das Schweizer Landesrecht werde immer mehr vom internationalen Recht verdrängt. Als Beispiel führt sie Probleme an bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Diese widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention, welche die Schweiz 1974 ratifizierte. Vorrang haben soll nach Meinung der SVP-Führung nur noch das zwingende Völkerrecht. Dazu gehören das Verbot von Folter und Sklaverei. In Kairo ist die Räumung der Protestlager der Anhänger des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Morsi verschoben worden. Die Islamisten hätten zusätzliche Kräfte mobilisiert und die Protestlager verstärkt, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Anhänger von Morsi wollen, gemäß eigenen Angaben, so lange in den Zeltlagern bleiben, bis Morsi wieder als Präsident eingesetzt wird. Die ägyptische Justiz hat derweil die Untersuchungshaft für Morsi um weitere 15 Tage verlängert. Er wird verdächtigt, mit der palästinensischen Hamas-Miliz kooperiert zu haben. Der griechische Staat nimmt wieder mehr ein, als er ausgibt. Allerdings nur, wenn man die Zinsen für die Schulden nicht mitrechnet. In den ersten 7 Monaten dieses Jahres habe Griechenland ohne Zinszahlungen einen Überschuss von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet, sagte der Finanzminister. Ein echtes, ausgeglichenes Budget, das auch die Schuldzinsen berücksichtigt, dürfte Griechenland laut Experten noch lange nicht erreichen. Die britische Regierung prüft rechtliche Schritte gegen Spanien. Dies, weil Spanien an der Grenze zu Gibraltar verstärkt Kontrollen durchführt. Die Kontrollen führen zu langen Wartezeiten an der Grenze. Der spanische Außenminister teilte umgehend mit, man werde an den Grenzkontrollen festhalten, diese seien verhältnismäßig. Spanien wirft Gibraltar unter anderem vor, die Arbeit der spanischen Fischer zu behindern. Die Ankunft von Flüchtlingen aus Afrika macht mehreren Ländern im Süden Europas zu schaffen. In Spanien drohe ein Chaos, sagt ein Sprecher der Polizeigewerkschaft. Wenn der Zustrom weiter anhalte, werde der Platz nicht reichen, um die Migranten aufzunehmen. Allein heute erreichten rund 60 Afrikaner in Gummibooten die spanische Küste. Seit Samstag sind es rund 200. Am Morgen hatten italienische Medien berichtet, dass Italien und Griechenland Hilfe der Europäischen Union verlangen wollen, um die große Zahl der Flüchtlinge bewältigen zu können. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben in ganz Deutschland Probleme mit ihren Stellwerken. Die Lage sei nicht nur in Mainz angespannt, sagte der Chef der Deutschen Bahn. Im Bahnhof Mainz ist der Betrieb eingeschränkt, weil im Stellwerk Mitarbeiter fehlen. Sie sind in den Ferien oder krank. Der kanadische Smartphone-Hersteller BlackBerry denkt über den Verkauf des Unternehmens nach. Die Firma kämpft seit einiger Zeit mit Absatzproblemen. Nachdem auch die neuesten Geschäftszahlen unter den Erwartungen blieben, will das Management nun handeln. Laut BlackBerry werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, darunter die Zusammenarbeit mit anderen Firmen und eben die Suche nach einem Käufer. Weil Abwasser in den Bach L'Eau Noire geraten ist, sind beim waadtländischen Avanche mehrere tausend Fische gestorben. Laut dem Fischereiaufseher ist die Verschmutzung umfangreich. Rund 1500 Kubikmeter Abwasser seien in die Gewässer gelangt. Vom Baden im Murtensee am Strand von Avanche raten die Behörden ab. Der niederländische Prinz Friso ist 44-jährig in Den Haag gestorben. Das teilt das niederländische Königshaus mit. Friso, der Bruder von König Willem-Alexander, lag nach einem Lawinenunglück in Österreich rund 1,5 Jahre im Koma. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.001 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.407 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,08 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 49. Das Wetter, morgen ist es im Norden teils sonnig, teils bewölkt bei etwa 23 Grad. Im Flachland gibt es nur lokale Schauer, in den Voralpen und am Alpen-Nordhang regnet es häufiger. Im Süden scheint die Sonne bei 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Mehr Recht fürs Schweizer Recht. Die SVP tut sich schwer mit einer möglichen Volksinitiative. Die Muslimbrüder wappnen sich gegen die Räumung ihrer Lager in Kairo. Die eine Hand zum Frieden ausgestreckt, die andere zur Faust geballt. Israels fragwürdige Signale. Die Großkonzerne hüten ihr Bares, den Betrieben fehlen die Aufträge.
Wir spüren, dass unsere Kunden nicht investieren und damit auch unsere Unternehmen nicht ausgelastet sind,
klagte Swissmem-Direktor. Und rette sich, wer kann. Nordkaukasische Tristesse an der russischen Peripherie. Recher der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast unter srf.ch. Schweizer Recht geht immer vor. Diesen Grundsatz möchte die SVP in der Bundesverfassung verankert wissen. Sie stört sich daran, dass Bundesgericht und Politik zunehmend internationalem Recht den Vorrang geben und stellt eine Volksinitiative in Aussicht, um dies zu unterbinden. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Die SVP hat wieder einmal genug. Genug davon, dass die Stimmen und Stimmungen aus dem Ausland ihrer Meinung nach wichtiger sind als die Stimmen in der Schweiz. Konkret, dass ihre SVP-Ausschaffungsinitiative trotz überwältigendem Mehr der Bevölkerung an der Urne nicht wortgetreu umgesetzt werden soll, mit Verweis auf internationales Recht. und vor allem, dass die Schweiz unmittelbar davor steht, mit der EU noch enger zusammenzuarbeiten. Noch diesen Monat will der Bundesrat ein Verhandlungsmandat mit Brüssel verabschieden, mit der Folge, dass bei Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU der Europäische Gerichtshof entscheiden könnte. SVP-Parteipräsident Toni Brunner.
Das alles nehmen wir mit großer Sorge zur Kenntnis, weil es unterläuft das schweizerische, souveräne, selbst erschaffene Recht.
Den ständigen Blick ins Ausland habe die Schweiz schlicht nicht nötig, doppelt SVP-Vizepräsident und Nationalrat Christoph Blocher nach.
Das Schweizer Volk, der schweizerische Gesetzgeber ist in der Lage zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Mindestens so gut und so schlecht, wie das Regierungen sind und internationale Experten.
Deshalb möchte die SVP die Bundesverfassung ändern. Wörtlich soll festgehalten werden, dass die Verfassung über dem Völkerrecht stehe, in jedem Fall. Der heutige Satz, Bund und Kantone beachten das Völkerrecht, der sei zu streichen.
Es war eine Schlaumeierei, in der letzten Bundesverfassung zu schreiben, die Gerichte hätten das Völkerrecht zu beachten. Das ist bewusst und hat man auch gesagt, das ist nicht ein Vorrang.
Tatsächlich aber würden die Gerichte dem Völkerrecht immer häufiger den Vorrang geben, ärgert sich Ex-Justizminister Christoph Blocher. Deshalb möchte die Partei klar festgehalten haben, in welchen wenigen Fällen das internationale Völkerrecht für die Schweizer Gerichte doch noch zwingend gelten soll.
Ja, also kommt eben darauf an, was zwingendes Völkerrecht ist. Wir haben überhaupt keine Bedenken, wenn man Völkermord, Genozid und so weiter oder Sklavenherrschaft oder Folterverbot, dass man das nicht aufnimmt. Aber die Gefahr ist eben groß, dass man extensiv das auslegt. Darum wollen wir es präzisieren.
Die Vorschläge, die die Parteileitung heute vorgestellt hat, gehen nun in eine parteiinterne Vernehmlassung. Ob die SVP danach eine Volksinitiative lancieren wird, lassen die Parteiverantwortlichen offen. Und dies, obwohl die Volkspartei nun schon seit Jahren mit einer solchen Initiative für ein stärkeres Landesrecht liebäugelt. Wie sich aus Äußerungen des Parteipräsidenten schließen lässt, ist man sich innerhalb der Partei jedoch nicht einig, wie radikal man auf völkerrechtliche Grundsätze verzichten soll. Und ob überhaupt.
Das internationale Recht schränke also immer mehr das schweizerische Volksrecht ein. Darüber sprach ich mit Professor Oliver Dickelmann. Er hat den Lehrstuhl für Völkerrecht, Europarecht, öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der Universität Zürich inne. Ich fragte ihn, haben Sie Verständnis für die Sorgen der SVP?
Ich habe insofern ein gewisses Verständnis, also es ist heute eine Tatsache, dass internationales Recht, internationale Institutionen eine immer größere Rolle spielen, eine immer wichtigere Rolle für die Schweiz und dass das bis zu einem gewissen Grad auch unsere Spielräume einschränkt.
Können wir denn auch profitieren von diesem Völkerrecht?
Ja, selbstverständlich tun wir das. Wir tun das auf ganz verschiedenen Ebenen. Einerseits ganz, ganz grundsätzlich. Ich meine, das Völkerrecht ist eine Ordnung, die wesentlich dazu beiträgt, die internationalen Beziehungen zu stabilisieren, Frieden sichert. Und für uns natürlich auch ganz wichtig ist der ökonomische Profit. Wir sind in verschiedenen Vertragswerken drin. Bilaterale Verträge wären Stichwort, selbstverständlich auch WTO, die Teil sind der ökonomischen Außenbeziehungen, ganz wichtige Rahmenverträge, von denen wir sehr, sehr stark profitieren als international vernetzte Volkswirtschaft.
Gleichzeitig ist es eben auch eine Einschränkung der schweizerischen Souveränität. Ist das gar nicht stoßend für Sie?
Stoßend ist es nicht, aber es ist natürlich eine Tatsache, dass unter den heutigen Bedingungen, heute im 21. Jahrhundert, dass die Staaten an Gestaltungsspielräumen ein bisschen verlieren durch diese zunehmenden internationalen Verflechtungen. Das ist tatsächlich so. Im Grundsatz ist das nicht ein erfreulicher Sachverhalt. Eine andere Frage ist aber, ob die Antwort, die die SVP vorschlägt, tatsächlich in die richtige Richtung geht. Und da würde ich sagen, ganz klar, das ist nicht der Fall.
Sie möchte nämlich das Verhältnis zum Völkerrecht in der Bundesverfassung festschreiben, also quasi Landesrecht vor Völkerrecht festschreiben. Weshalb halten Sie das nicht für sinnvoll?
Man muss sehen, auf einer grundsätzlichen Ebene bedeutet eine solche Bestimmung in der Verfassung, dass die Schweiz zu einem unzuverlässigeren Partner wird, weil man ja jederzeit eine Volksinitiative lancieren könnte, die dann völkerrechtliche Verpflichtungen, die man bereits eingegangen ist, aushebeln würde. Und das macht die Schweiz zu einem unzuverlässigeren Partner. Und das hat dann wiederum Konsequenzen für die Art und Weise, wie andere uns sehen und auch darauf, wie weit sie bereit sind, dann auch unsere eigenen Anliegen aufzunehmen, weil wir haben ja auch solche internationalen Anliegen.
Die SVP tut sich offenbar schwer damit, eine Volksinitiative zu lancieren. Das Thema ist schon länger präsent und auch heute jetzt wieder lanciert sie sie eben nicht. Ist das alles einfach zu kompliziert für eine Volksabstimmung oder wie interpretieren Sie das?
Also ich persönlich sehe darin auch ein gewisses, sagen wir, ein Unbehagen der SVP selbst. Vielleicht hat sie etwas Angst vor ihrem eigenen Mut, eine solche Bestimmung, die wirklich folgenreich wäre, in die Verfassung hineinzuschreiben. Vielleicht geht es ihr mehr um die Medienaufmerksamkeit in dieser Frage, als dann tatsächlich eine solche Verpflichtung in der Verfassung zu haben, dann aber auch für die Konsequenzen gerade stehen zu müssen.
Die ganze Diskussion läuft ja auch unter dem Titel «Fremde Richter». Ist Völkerrecht ein fremdes Recht?
Also grundsätzlich muss man sagen, für die Schweiz gelten ja jene völkerrechtlichen Verpflichtungen, zu denen sie selbst Ja gesagt hat. Also so auf diesen Punkt bringen, wie das die SVP macht, das, so kann man das eigentlich nicht. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist natürlich, dass solche internationalen Institutionen wichtige Politikentscheide fällen. Das ist so und ich glaube, das ist ein Teil der heutigen Lebensbedingungen. Als Tatsache muss man das feststellen.
Ein so Fall, der in jüngster Zeit zu reden gegeben hat, ist ein Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der hat die Ausschaffung eines Nigerianers aus der Schweiz quasi gestoppt, hat das korrigiert. Muss denn die Schweiz alles einfach akzeptieren, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet, oder hat sie die Möglichkeit, sich da zu wehren?
Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe ein gewisses Verständnis dafür, wenn man findet, dass dieser Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte tatsächlich etwas weit geht. Es ist aber nun mal eine Tatsache, wenn man bei einer solchen Institution dabei ist, und da muss man klar sagen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das ist wirklich, das ist ein Zivilisationsprojekt in Europa, dann gehört dazu auch, dass man vielleicht ab und zu einen Entscheid schlucken muss, den man selbst anders gefällt hätte.
Das war Oliver Dickelmann, Völkerrechtsprofessor an der Universität Zürich. In Kairo geben die Anhänger des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mursi nicht auf. Seit Wochen schon protestieren sie gegen den Staatsstreich und sie haben sich für ihre Dauerproteste in Zeltlagern eingerichtet. Von dort aus versuchen sie, ihre Anhänger zu mobilisieren. Damit soll nun Schluss sein. Angekündigt hat es die Regierung schon länger. Jetzt sollen Sicherheitskräfte diese Lager tatsächlich räumen. Doch das ist heikel, wenn es ohne Blutvergießen ablaufen soll. Thomas Avenarius, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers, war am Nachmittag in den Lagern unterwegs. Ich fragte ihn kurz vor der ersten Sendung, hat die Polizei mit der Räumung begonnen?
Die Räumung war für heute erwartet worden. Es ist über die Medien berichtet worden, dass man heute anfangen wollte, das Lager mit Tränengas zu beschießen, aber es ist nichts passiert und am Nachmittag hat das Innenministerium erklärt, dass man das verschoben habe, weil es bekannt geworden sei. Ich persönlich glaube, dass es nicht darum geht, dass der Plan vorher bekannt wird, denn die Islamisten rechnen damit, angegriffen zu werden. Es geht, glaube ich, eher darum, dass die Regierung keinen wirklich guten Plan hat, wie man diese Lager räumen kann.
Will denn die Regierung nach wie vor mit den Demonstranten verhandeln?
Naja, die Verhandlungsbemühungen sind ja alle im Sand verlaufen. Erst die internationalen Bemühungen, aber auch dann die Bemühungen hier innerhalb Ägyptens. Und die Islamisten jedenfalls sagen immer, sie hätten keinen Kontakt zu Regierungskreisen, jedenfalls keinen hochrangigen. Ich glaube, es gibt auch nicht mehr so viel zu verhandeln, weil die Ausgangslage klar ist. Die Islamisten bestehen darauf, dass Morsi ins Amt kommt, wenn auch nur, um dann ganz offiziell zurückzutreten. Und die Regierung will nicht nachgeben und besteht darauf, dass die Lager bedingungslos geräumt werden. Da ist eigentlich nicht mehr viel zu verhandeln.
Wie haben Sie denn die Stimmung erlebt unter den Anhängern der Muslimbrüder?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu sagen, denn die Muslimbrüder äußern sich immer schon sehr, sehr ähnlich und es entsteht der Eindruck, dass so Sprachregelungen oder vorgestanzte Formulierungen vorherrschen. Aber die Leute sind entschlossen, Widerstand zu leisten und haben auch ganz offensichtlich wenig Angst. Sie sagen, wir haben auf dem Tahrirplatz gekämpft, wir kämpfen auch jetzt hier wieder. Es geht um die Demokratie, es geht um die Legitimität des Präsidenten. Die Leute sind schon sehr, sehr entschlossen und sie haben sich sehr, sehr gut vorbereitet auf diesen Sturm.
Was heißt das konkret? Wie haben die sich vorbereitet?
Naja, das Lager ähnelt inzwischen einer nicht professionellen Festung, wenn man das so sagen kann. Die haben quer über die großen Zufahrtsstraßen kleine Mauern gebaut. Sie haben sogar Betonsäulen im Boden verankert, haben Hindernisse für die Panzerfahrzeuge der Armee aufgebaut und für die Wasserwerfer und die Tränengasfahrzeuge. Dieses Lager zu stürmen wird alles andere als einfach. Und die Leute sind ja zum Teil auch zumindest mit Knüppeln bewaffnet. Viele sagen auch, jedenfalls von der Regierungsseite, sie seien auch mit Schusswaffen bewaffnet. Ganz sicher gibt es Schrotflinten und solche Sachen, aber wahrscheinlich gibt es auch scharfe Waffen.
Diskutiert wird auch, die Zugänge zum Lager zu blockieren, Lebensmitteleinfuhr zu verhindern, so quasi die Demonstranten zur Aufgabe zu drängen. Zeigt sich da irgendwas an Vorbereitung?
Ja, als ich heute ins Lager gekommen bin in Rabah Ladawiya, ist gerade der Strom abgedreht worden. Aber die Islamisten hatten ja lang genug Zeit, sich vorzubereiten. Die haben Generatoren ins Lager geschafft. Es soll auch das Wasser abgedreht werden. Aber angeblich gibt es auch Wassertanks, die angelegt wurden. Man sieht kleine Wagen rumfahren, die große Eisblöcke transportieren, unter den Leuten verteilen, um Sachen zu kühlen. Es gibt große Mengen an Medikamenten, die ins Lager geschafft worden sind. Es gibt auch Lebensmittel. Also die Regierung hat den Islamisten auch sehr viel Zeit gelassen, sich dort einzugraben und dieses Lager regelrecht zu befestigen. Das ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe. Man hätte den Strom und das Wasser schon sehr viel früher abdrehen können.
Aber das läuft alles auf eine Eskalation mit Gewalt hinaus, oder sehen Sie da noch eine andere Möglichkeit?
Eigentlich, glaube ich, wäre es an der Regierung, ein vernünftiges Verhandlungsangebot zu machen und den Islamisten zu zeigen, dass sie bei zukünftigen Wahlen in irgendeiner Form am politischen Prozess beteiligt bleiben. Dass die Führung vor Gericht kommt, ich glaube, darum kommt man nicht mehr rum. Aber die Partei und die Organisation der Muslimbrüder als solche muss ja eine Überlebenschance sehen, wenn überhaupt verhandelt werden soll. Sonst geben die Leute nicht auf und versuchen, ein Fanal zu setzen, einen Märtyrermythos zu begründen und möglicherweise danach in den Untergrund zu gehen.
Gibt es denn Anzeichen, dass die Regierung solche Pläne hat, mittelfristig?
Solche Pläne sind in der Regierung mit Sicherheit vorhanden. Liberale Kräfte wie der Vizepräsident El-Baradei, der als Friedensnobelträger ja bei uns sehr bekannt ist, vertreten diese Linie, dass man diesen Leuten irgendeinen Weg in die Zukunft zeigen muss. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Kräfte, Hardliner in der Regierung. Dazu gehört ganz sicher der gesamte Polizeiapparat, aber auch weite Teile der Armee und auch Teile der politischen Parteien.
Das war der Journalist Thomas Avenarios mit seinem Bericht. Aus Kairo ist es 19.22 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter nach Israel, wo keiner so recht weiß, was Ministerpräsident Netanyahu vorhat. Zu den Schweizer Unternehmen, wo Geld gehortet wird, und in den Nordkaukasus, wo die interethnischen Spannungen zunehmen. Übermorgen Mittwoch sollen die israelisch-palästinensischen Friedensgespräche beginnen. Ein Neustart nach jahrelangem Stillstand. Und ausgerechnet jetzt kündigt die israelische Regierung an, im Westjordanland und in Ostjerusalem neue Wohnungen zu bauen. Ein Affront, der prompt zu internationalen Protesten führte. Doch auch in Israel reagierten manche Politiker irritiert, selbst in Netanyahus eigener Regierungskoalition. Thorsten Teichmann von der ARD.
C.F. Elkin ist stellvertretender Außenminister in Israel. Elkin ist außerdem Mitglied im Likud, also der Partei von Ministerpräsident Netanyahu. Die Aufregung um den Bau neuer Wohnungen für jüdische Siedler auf palästinensischem Gebiet versteht er nicht. Schließlich habe niemand den Palästinensern einen Baustopp versprochen. Erst vor einigen Wochen habe ich Ministerpräsident Netanyahu gefragt, ob es irgendwelche Beschränkungen für Bauvorhaben im Westjordanland oder in Jerusalem gibt, die Israel auf sich genommen hat. Und die Antwort des Ministerpräsidenten war ganz klar: Nein. Ich glaube Netanyahus Worten, er hat es ganz offen gesagt. Es stimmt, es gibt keine offizielle Abmachung über eine Pause beim Siedlungsbau für die Zeit der israelisch-palästinensischen Gespräche. Trotzdem, vor dem Hintergrund der Annäherung von Palästinensern und Israelis, wirkt Israels Politik widersprüchlich und ungeschickt. Auf der einen Seite verabschiedet das Kabinett eine Liste mit den Namen von 26 Häftlingen, palästinensische Häftlinge, die freikommen sollen. Das sei eine Geste gegenüber Abbas, heißt es. Auf der anderen Seite verkündet der Wohnungsbauminister 1200 neue Wohneinheiten in Jerusalem und im Westjordanland. Auch für Nissan Schlomjanski geht das nicht zusammen. Er ist Mitglied beim Koalitionspartner Habayit Yehudi, einer ehemaligen Siedlerpartei. Schlomjanski wettert aber gegen die Freilassung der palästinensischen Gefangenen und begrüßt den Bau neuer Siedlungen. Das ist mit Gottes Hilfe erst der Anfang ausgedehnter Bauvorhaben. So soll es sein. Das sind Dinge, über die wir gesprochen haben, und das ist eine Übereinkunft, die schon lange existiert. Sollte es einen offiziellen Baustopp geben, dann können ich und meine Kollegen nicht in der Regierung bleiben. Auch Meir Cohen ist Mitglied der Regierung, sogar Sozialminister. Doch er sitzt am anderen Ende der Regierungsbank, Schlomjanski sozusagen entgegengesetzt. Er betrachtet die Situation völlig anders. Ich schlage die Zeitung in der Früh auf und sehe ein Festival der Bauvorhaben. Wenn wenigstens die Hälfte davon im Negev oder in Galiläa auf israelischem Gebiet wäre, aber so ein Affront nach dem Motto, euch Palästinensern werden wir es zeigen, wir haben zwar Gefangene freigelassen, aber wir werden euch auch ins Auge stechen und tausende Wohneinheiten bauen. Was soll das? Was soll das? Darüber hätte sicher auch der deutsche Außenminister Westerwelle Klarheit. Westerwelle ist seit gestern in der Region und findet sich in der Mitte der Probleme wieder. Doch sein Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanyahu ist zumindest für den Vormittag abgesagt worden. Netanyahu war am Wochenende operiert worden. Dank des israelischen Fernsehens weiß man alles über seinen Leistenbruch. Unbekannt dagegen ist, was Netanyahu mit den unterschiedlichen politischen Signalen bezwecken will. Geht es ihm darum, die Extremisten in den eigenen Reihen zu besänftigen? Die Palästinenser haben jedenfalls verlangt, dass Israel die jüngsten Bauausschreibungen wieder zurücknimmt.
Zurzeit präsentieren die Unternehmen ihre Halbjahreszahlen. Schöne Gewinne, schreiben viele, das ist die gute Nachricht. Weniger erfreulich, sie unternehmen nichts mit dem Geld. Investieren, das trauen sich die wenigsten. Jan Baumann.
Investieren in den Betrieb, Maschinen kaufen, neue Produktionsanlagen bauen, das könnten viele Unternehmen in den USA und in Europa. Das Geld dafür wäre da. Konzerne wie der US-Technologiegigant Apple oder Europas größter Autobauer Volkswagen haben Bargeld zuhauf. Doch lieber geben sie das Geld an die Aktionäre zurück, statt es zu investieren. Das beobachtet Christian Gattiker, Chefstratege der Bank Julius Baer, auch in der Schweiz.
Man sieht es auch daran, dass viele Schweizer Unternehmen, börsenkotierte Unternehmen jetzt dazu übergegangen sind, ihre Dividenden stärker zu erhöhen, als eigentlich ihre Gewinne steigen. Das heißt, man gibt lieber das Kapital dem Anleger zurück.
Das Nachsehen haben die kleinen und mittleren Zulieferbetriebe. Sie würden den Großen nur zu gern neue Maschinen und Anlagen verkaufen. Aber, sagt Peter Dietrich, Direktor von Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie,
wir spüren, dass unsere Kunden nicht investieren und damit auch unsere Unternehmen nicht ausgelastet sind.
Und wieso investieren die großen Unternehmen nicht? Daniel Kalt, Chefökonom von UBS Schweiz.
Es ist immer noch eine größere Unsicherheit da. Europa ist immer noch eigentlich in der Rezession, muss man sagen, oder erholt sich nur erst sehr langsam. Und das sind alles Gründe, weshalb die Unternehmen noch nicht investieren. Erst wenn das zurückkommt, können wir damit rechnen, dass größere Investitionen wieder getätigt werden.
Für die exportorientierten Schweizer Maschinenbauer ist die EU der wichtigste Abnehmer. Solange dort die Konjunktur stockt, müssen sich die Schweizer Maschinenbauer gedulden. Einige von ihnen hoffen derweil aber noch auf eine andere Entwicklung. Reindustrialisierung heißt das Stichwort, das derzeit vor allem der Politik gut gefällt. US-Präsident Barack Obama zum Beispiel will sie unbedingt, die Renaissance der heimischen Industrie. Frank Brinken, Chef des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers Starak, ortet deshalb neue Absatzchancen in Amerika.
Wir sehen, dass in den USA man erkannt hat, dass man einfach mit einer 40, 50 Jahre alten Produktionstechnik global keinen Blumentopf gewinnen kann. Und dass man sagt, okay, um hier qualifizierte Jobs in den USA weiterhin anbieten zu können und auch kurze Entscheidungswege und eine kurze Lieferkette zu haben, müssen wir in den USA wieder investieren. Das sind die großen Konzerne, die das jetzt geschnallt haben.
Kurze Lieferketten und modernste Technik werden immer wichtiger. Niedrige Löhne sind weniger entscheidend als gute Maschinen. Und das spricht für die eher teuren Schweizer Produkte. Modernste Industrieanlagen direkt vor der Tür, das will nun auch die EU. Mindestens 20% der Wirtschaftsleistung solle künftig wieder aus der eigenen Industrie stammen, verkündete vor Jahresfrist die EU-Kommission in Brüssel. Derzeit sind es im Schnitt der EU-Länder nur etwa 15%. Eine Chance für die Schweizer Maschinenindustrie? Durchaus, meint Swissmem-Direktor Dietrich.
Wir gehen damit dann davon aus, dass durch eine Zurückverlagerung der industriellen Wertschöpfungskette näher zu uns in Europa eben auch wir näher an diesen Wertschöpfungsketten sind und dort vielleicht auch vereinfacht in diese Wertschöpfungsketten reinkommen können.
Hoffen auf den Aufschwung in der EU, hoffen auf eine stärkere Industrie in Europa und den USA und vor allem hoffen auf mehr Investitionen aus den vollen Kassen der Großkonzerne. Viel mehr bleibt den Schweizer Maschinenbauern derzeit nicht übrig.
Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Wenig in den Schlagzeilen, aber deshalb nicht weniger bedrohlich, sind die Spannungen im südwestlichen Zipfel von Russland. Die Konflikte der benachbarten Kaukasusrepubliken Tschetschenien oder Dagestan haben längst auch das Gebiet Stavropol erreicht. Experten und Politiker warnen, zwischen einheimischen Russen und zugewanderten Kaukasiern könnte es zu einer Explosion der Gewalt kommen. Aus dem Südwesten Russlands der Bericht von Peter Kiesling.
6,5 Stunden nimmt die Autofahrt von der russischen Kreishauptstadt Stavropol nach Neftekumsk in Anspruch. Immer ostwärts geht's bis nahe zur Grenze nach Dagestan. Der russische Rosneft-Konzern pumpt aus dem Untergrund bei der Stadt Neftekumsk nach wie vor Öl. Die meisten anderen größeren Betriebe hier aber sind in den letzten Jahren stillgelegt worden. Etwas Hektik herrscht lediglich auf dem kleinen Markt der trostlos wirkenden Kleinstadt. Diese russische Marktfrau macht keinen Hehl aus ihrem Ärger.
Wir
leiden sehr unter den Problemen aus dem Kaukasus. Deshalb verlassen viele Alteingesessene diesen Ort. Auch ich werde wohl bald weiterziehen. Eigentlich bilden die Kaukasier aus Dagestan oder Tschetschenien mit den übrigen Russen eine, die russische Nation. Doch die Nachwirkungen der beiden Tschetschenienkriege und die wirtschaftlichen Probleme im Süden Russlands führen nun dazu, dass sich hier die interethnischen Konflikte immer bedrohlicher zuspitzen und sich Kaukasier und Russen immer mehr in die Haare geraten. Naja, die Völkerfreundschaft. Wir erleben hier eine Ausweitung der Völker aus dem Kaukasus. Die behaupten ja jetzt schon, das Land hier gehöre allein ihnen. Er, so erklärt dieser Mann, habe sein ganzes Leben in der Stadt Neftekumsk verbracht. Der wirtschaftliche Niedergang sei unübersehbar. Er sei Rentner, habe selbst kaum mehr viel zu verlieren, aber... Die Jungen hier finden überhaupt keine Arbeit mehr. Die Fabriken in der Region sind alle aufgegeben worden. Unsere Jugend hat keine Zukunft hier. Rund um die triste Ölstadt ist vor allem Brachland zu sehen. Und diese Trostlosigkeit greift immer stärker um sich Richtung Norden in die Städte und einstigen Kulturzentren der russischen Teilrepublik Stavropol. Zum Beispiel in die einst legendäre Kurstadt Pjatigorsk. Wenn man sich hier dem Stadtzentrum nähert, so sind in einzelnen Quartieren an den Hausfassaden gleich reihenweise große Plakate mit der Aufschrift «Prodaju» – «Haus zu verkaufen» zu sehen. Wer kann, zieht offenbar weg. Im Gegenzug konzentrieren sich geschickt agierende und finanzkräftige Tschetschenen darauf, in Pjatigorsk ganze Straßenzüge aufzukaufen. Nur im idyllisch wirkenden Stadtzentrum in der Altstadt ist noch was von der einstigen Kurstadt-Atmosphäre zu spüren, wie hier bei der Eröffnung des jährlich stattfindenden Theaterfestivals. Diese etwa 30-jährige Frau ist unterwegs zum Theater. Ihr gefalle es in Pjatigorsk, sie würde aber gern nach Wien ziehen, in die Stadt an der Donau, welche sie kürzlich während eines Ferienaufenthalts kennengelernt habe. Auch sie kommt gleich auf die Unterschiede zwischen der alteingesessenen und der neu zugezogenen Bevölkerung in Pjatigorsk zu sprechen. Die Schwierigkeiten, so meint sie, hätten damit zu tun, dass hier ganz verschiedene Kulturen aufeinander prallten. Die ethnischen Russen halten sich eben vor allem für kultivierter, für gebildeter als die zugezogenen. Und an der Geschäftstüchtigkeit der Kaukasier finden sie wiederum wenig Gefallen. Manche unter uns warten noch, andere ziehen weg, etwa nach Zentralrussland. Obwohl die Regierung vorgibt, die Probleme hier in den Griff zu bekommen, sie nehmen laufend zu. Ilya Kartsov ist Mitglied der neu gegründeten russischen Rechtspartei Novaya Sila. Er ist, wie viele ethnische Russen im Stavropolokreis, der Meinung, sein Gebiet gerade von geschäftstüchtigen, zum Teil auch von gewaltbereiten Kaukasiern immer mehr unter Druck. In Pjatigorsk sind mittlerweile die meisten Firmen in tschetschenische Hände übergegangen. Und die Russen, so meint er, würden derweil immer mehr an den Rand gedrängt. Die Regionalregierung selbst versuche die Schwierigkeiten bloß schön zu reden und sie tue vor allem nichts, um dem immer stärker um sich greifenden russischen Nationalismus Einhalt zu gebieten, meint der oppositionelle Politologe Vassili Kasulja. Die Neuzuzüger aus dem Kaukasus sind doch ganz normale Leute, keine Verbrecher, die uns was wegnehmen wollen. Die wollen bloß arbeiten. Unsere Regionalregierung ist nicht daran interessiert, die Lebensverhältnisse für uns alle zu verbessern. Und die Neuzuzüger finden sich eben mit den Gegebenheiten ab. Und sie zahlen den Beamten sogar noch Schmiergeld, wenn sie sich hier bei uns einrichten. Ein 24-jähriger Lebensmitteltechnologe, der soeben sein Studium abgeschlossen hat, meint wiederum, die wirklichen wirtschaftlichen Probleme im Stavropoler-Gebiet hätten weniger mit den Zuwanderern aus dem Kaukasus, sondern vielmehr mit der sprichwörtlichen Vetternwirtschaft zu tun, welche im Süden Russlands ganz besonders ausgeprägt um sich greife.
У всех начальников предприятий есть дети.
Alle Betriebsdirektoren haben ihre Kinder und Verwandte und Freunde und deren Kinder und die bekommen dann, unabhängig von ihrer Ausbildung, eine gute und vor allem gut bezahlte Stelle in den Betrieben der Region. Alle anderen, die über keine solchen Beziehungen verfügen, bleiben außen vor. Wenn sich nichts ändert, werden wir hier in 5 Jahren eine Katastrophe erleben. Dann wird in dieser Region ein Chaos herrschen, wie etwa in der pakistanischen Hauptstadt Makhachkala. Tragisch, wenn die Jugend bei sich zu Hause keine Zukunft mehr für sich erkennen kann. Doch die Regierung in Moskau, sie fühlt sich jeweils erst veranlasst, Probleme an den Rändern des Riesenreiches anzugehen, wenn sich dort Konflikte in Gewaltausbrüchen entladen. Oder, wie Kritiker sagen, wenn es zu spät ist.
Das war die Reportage von Peter Gisling und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasse, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.